Gott aber. Ich hoffe, dass euch dieses Gott aber schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Denn das ist ein Prinzip, das sich mehr oder weniger durch die ganze Bibel zieht. Gott aber, dieses Intervenieren Gottes, dass er einschreitet, dass er ein göttliches Aber spricht, in Situationen hinein, in Abläufe hinein, die menschlich gesehen erst einmal nicht gut aussehen. Wo man sagen könnte, hey, da läuft alles aus dem Ruder. Da ist nichts so, wie es eigentlich sein sollte. Und menschlich gesprochen neigen wir dazu, dann die Flinte ins Korn zu werfen oder die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und uns unserem Schicksal zu ergeben. Aber wenn wir das Wort Gottes kennen und studieren, dann sollte uns dieses Gott aber präsent sein. Dann sollte uns bewusst sein, hey, egal was der Feind alles getan hat, egal wie die Umstände im Moment gerade aussehen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und das letzte Wort für deine Situation kann ein göttliches Aber sein. Dieser Punkt, wo Gott einschreitet, dieser Punkt, wo Gott interveniert in deine Umstände, in die Situation, so wie sie sich dir präsentiert und so wie du sie überhaupt nicht magst. Gott aber. Und ich kann euch versichern, aus eigener Erfahrung, Gott ist immer wieder gut für ein göttliches Aber. Und manchmal kommt dieses göttliche Aber überraschend, unvorbereitet. Du denkst nicht daran, wie es kommen könnte. Und wenn es dann kommt, dann bist du freudig überrascht und weißt aber genau im selben Moment, hey, das ist es. Das göttliche Aber ist gesprochen worden. Von jetzt an werden die Dinge sich ändern. Heute möchte ich zu einem Teil kommen, ihr seht es bereits hier, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und dazu schauen wir uns als erstes eine Schriftstelle an aus dem Matthäusevangelium, nämlich Matthäus 19, Vers 26. Hier sagt Jesus: Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber. Sagen wir mit mir zusammen, Gott aber. Gott aber. Sagen wir mit mir zusammen, bei Gott aber. Bei Gott aber. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Nun, ihr wisst ja, wenn ihr eine Zeit lang hier in der Gemeinde wart, dass man Schriftstellen nicht aus dem Zusammenhang reißen sollte. Also lasst uns kurz rekapitulieren, um was es hier ging. Wir lesen ab Vers 22. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus hatte ihn aufgefordert, ihm nachzufolgen, alles zu verkaufen oder zu verschenken, was er hatte, und Jesus nachzufolgen. Und der Mann war betrübt, weil er viele Güter hatte. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Ist das nicht interessant, dass die Jünger sich offensichtlich für so reich hielten, dass sie gemäß dem Wort Jesu nicht ins Reich Gottes kommen konnten? Aber es kann auch sein, dass wir diese Schriftstelle ein bisschen falsch verstehen, nicht wahr? Könnte sein, dass wir diese Schriftstelle oft ein bisschen falsch verstanden haben. Es geht nämlich nicht darum, dass ein Reicher, jemand, der viel Geld besitzt, grundsätzlich nicht ins Reich Gottes kommen kann. Das sagt Jesus hier nicht. Aber offensichtlich fühlten sich die Jünger hier betroffen von dem, was Jesus gerade gesagt hatte. Sie wandten nämlich ein, ja, wer hat denn überhaupt errettet werden? Und auf diese Frage der Jünger sagt Jesus, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Wir stellen also fest, die Errettung, von der hier die Rede ist, ist erst einmal unmöglich. Menschlich gesehen ist Errettung in Bezug auf Gott, in Bezug auf das ewige Leben, ist unmöglich. Du könntest menschlich gesehen nichts tun, um deine Errettung zu erwirken. Egal wie viele gute Werke du tust, egal wie gottesfürchtig du lebst, gemäß dem alten Bund, gemäß dem Gesetz Mose, du würdest niemals dadurch Errettung erwirken können. Menschlich gesehen unmöglich. Vielleicht war es das, was die Jünger verstanden hatten. Vielleicht war es inzwischen dieses Wissen, das sie hatten. Wir sehen jetzt hier diesen Jesus, wir sehen und erleben diesen Messias, diesen Gesalbten Gottes, aber wir sind so weit unter ihm. Wir stehen so weit hinter seinen Forderungen zurück. Wir verstehen oft überhaupt nicht, was er sagt. Vielleicht war es dieses Bewusstsein, das sie hatten und das sie dazu veranlasste zu sagen, wer kann überhaupt errettet werden. Und Jesus sagt, und merkt ihr diese Worte genau und ein für alle Mal, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Mit anderen Worten, bei Gott ist Errettung möglich. Gott hat einen Weg gefunden, um Errettung möglich zu machen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist mal so die globalste Ebene, könnte man sagen, dieser Worte. Aber Jesus sagt nicht nur, bei Gott ist Errettung möglich, sondern Jesus sagt, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Alle Dinge, nicht nur in Anführungszeichen Errettung, das ist schon sehr viel, versteht mich richtig, ja. Aber selbst wenn du etwas über die Errettung hinaus brauchst, und du brauchst etwas über die Errettung hinaus in deinem Leben, du hast nicht festgestellt, dass du, nachdem du dich bekehrt hast, nichts mehr essen musstest, nichts mehr trinken musstest, kein Geld mehr verdienen musstest, das wäre ein fataler Irrtum, wenn man so denkt. Du brauchst sehr vieles auch nach deiner Errettung noch. Und hast vielleicht oft gedacht, ja, die Errettung war möglich bei Gott, aber all dieses andere Zeug, ist das auch möglich bei Gott? Gott sagt, bei ihm sind alle Dinge möglich. Und wenn du in irgendeinem Bereich heute Morgen Mangel hast, wenn es irgendeinen Bereich gibt in deinem Leben, wo du seit Jahr und Tag am Anschlag bist, wo du auf dem Zahnfleisch läufst, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann möchte Gott ein Aber sprechen in dein Leben heute Morgen. Dann möchte er dir sagen, hallo, bei mir sind alle Dinge möglich. Wir sehen hier auch eine Art Größenverhältnis. Jesus sagt, wenn Errettung möglich ist, etwas Ewiges, Unsichtbares, wofür ein hoher Preis bezahlt werden musste, wie viel mehr sollten dann all die anderen Dinge möglich sein? Gehst du mit mir eins, dass Errettung das Großartigste ist, was in diesem Universum für uns zustande gebracht worden ist? Halleluja. Durch Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist? Wie viel mehr sind dann all die anderen Dinge möglich? Wir schauen uns als nächstes eine Geschichte an, Umstände an, wo man auch von einer Errettung sprechen könnte. Nämlich wieder einmal die Geschichte von Josef. Merkt ihr, dass wir in diesen Predigten uns ziemlich viel im Alten Testament aufhalten? Das ist neu für mich. Ich predige eigentlich sonst meistens oder fast ausschließlich aus dem Neuen Testament. Aber ich muss sagen, ich habe das Alte Testament ganz neu entdeckt. Auch im Zusammenhang mit Gott aber. Denn hier hast du die Beispiele. Hier hast du die Beispiele dafür, wie Gott interveniert, wie er Dinge zum Guten wenden kann. In Apostelgeschichte 7, Vers 9 lesen wir Folgendes über Josef. Da denkst du, ja, aber hallo, Apostelgeschichte, Josef. Ich dachte, wir sind im Alten Testament. Josef war doch eine alttestamentliche Figur. Hör gut zu. Apostelgeschichte 7, Vers 9. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm. Hier spricht Stephanus, hält seine Verteidigungsrede vor dem Sanhedrin. Und er rollt die ganze Geschichte Israels auf, um diesen frommen Juden dort, um diesen Schriftgelehrten über jeden Zweifel erhaben zu erklären und zu offenbaren, dass Jesus der Messias sein muss. Und in diesem Zusammenhang erwähnt er eben auch Josef. Und nicht wahrscheinlich ohne ein Augenzwinkern sagt er, und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Ich kenne eure eigentlichen Motive, warum ihr so argwöhnisch seid gegenüber diesem Jesus. Ihr seid nur neidisch. Ihr stellt euch in eine Reihe mit den Patriarchen. Dabei seid ihr nur neidisch, genauso wie sie, als sie ihren Bruder Josef verkauften nach Ägypten. Kommt auf den Boden. Aber um das geht es ja heute nicht, sondern es geht um dieses Gott aber war mit ihm. Siehst du, hier beschreibt er eine göttliche Intervention, ein göttliches Einschreiten in den normalen Lauf der Dinge. Du könntest sagen, oh mein, und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Was soll daraus werden? Wenn du die Geschichte von Josef nicht kennen würdest, was würdest du denken, wenn du nur den ersten Teil des Verses liest? Sie verkauften ihn nach Ägypten. Und dort gammelte er im Hause eines strengen Herrschers vor sich hin, als Sklave sein Leben lang und wurde schließlich zu seinen Vätern in den Himmel versammelt. Dort darbte er in einem Gefängnis, in einem Kerker Ägyptens, und es wurde nie wieder besser mit ihm. Irgend so etwas könntest du denken. Aber in Erinnerung an das, was geschehen war und was diese Leute alle wussten, sagt Stephanus hier, Gott aber war mit ihm. Mit anderen Worten, die Patriarchen hatten Böses im Sinn. Sie wollten das Leben ihres Bruders abschneiden. Sie wollten ihn loswerden, weil er ihnen zu überheblich war, weil er ein geistlicher Überflieger zu sein schien. Weil er große Vision hatte, wollten sie ihn loswerden, weil sie lieber in ihrem Klein-Klein bleiben wollten. Oh, langt's denn nicht, dass wir Söhne vom Jakob sind? Nein, es reicht nicht, dass du ein Sohn Abrahams bist im Glauben, sondern du brauchst eine Vision für dein Leben. Deswegen wollten sie ihn loswerden. Und es geschah das Schlimmstmögliche, könnte man sagen. Eigentlich wollten sie ihn ja umbringen, dann trat jemand für ihn ein und er wurde dann doch gerettet und mit einer Karawane nach Ägypten herabgeführt, wo er im Hause Potiphars landete. Ihr kennt die Geschichte, ich muss sie nicht erzählen. Seine wahre Odyssee. Und in diesen Worten, Gott aber war mit ihm, erzählt sich der ganze Rest der Geschichte. Er landete im Gefängnis, aus dem Gefängnis kam er wieder raus, weil er zwei Träume richtig deutete, etc., bis er schließlich zum zweiten Mann Ägyptens wurde. Gott aber war mit ihm. Fragst du vielleicht, wie hätte er das geschafft? Um Himmels Willen. Ein Sklave, ein verkaufter Hebräer, ein Gefängnisinsasse. Wie hat er es geschafft? Ganz einfach. Gott aber war mit ihm. Er hat es nicht in eigener Kraft und Vollmacht geschafft. Er hat nicht gedacht, ja, jetzt bin ich da im Gefängnis, jetzt studiere ich mal ein bisschen Traumdeuterei. Könnte ja sein, dass mir das irgendwas hilft. So ein bisschen Esoterik kann nicht schaden, oder? Und dann fing er an zu lesen und irgendwann tatsächlich kamen zwei und die hatten Träume. Und weil er dieses Traumdeutungsbuch gelesen hatte, wusste er, aha, ein Korb mit Brot auf dem Kopf. Ein Kelch mit Wein in der Hand. Was könnte das bedeuten? Er schlug nach in seinem Buch. Nein, sondern Gott war mit ihm. Er konnte Träume richtig auslegen, weil Gott mit ihm war. Gott aber war mit ihm und das brachte ihn vom Kerker auf den Thron. Und weil er der zweite Mann in Ägypten war, saß er auf einem Thron, buchstäblich. In 1. Mose 39, Vers 2 wird uns das bestätigt. Wir kommen jetzt zur unmittelbaren Geschichte Josefs im Alten Testament. 1. Mose 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef. Ich habe euch gesagt, es gibt nicht nur Gott-Aber-Stellen, es gibt auch der Herr-Aber-Stellen. Nun, der Herr aber, Herr verweist mehr auf Jesus, auf den Messias. Wenn du im Alten Testament diese Worte Herr liest, dann ist ganz oft Jesus gemeint. Die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Nun, vorhin in Apostelgeschichte 7, Vers 9 haben wir nur gelesen, Gott aber war mit ihm. Ende der Geschichte. Hier sagt es noch mehr, nämlich, und er war ein Mann, dem alles gelang. Hier hast du eine Detailbeschreibung seines Weges. Man konnte ihn einfach nicht unter den Deckel bringen. Egal, wie sie ihn versuchten klein zu machen, egal, was sie versuchten mit ihm zu machen, wie sie ihn verwahrten, im Gefängnis oder in einem Sklavenhaus oder wo auch immer, es gelang ihm alles. Kaum war er bei Potiphar in diesem Haus, war er der Aufseher über die anderen Sklaven. Kaum war er danach im Gefängnis, war er schon der Gefängniswärter. Das ist auch eine lustige Begebenheit eigentlich, ja. Dass jemand, der selbst ein Gefängnisinsasse ist, Verwalter des Gefängnisses wird. Aufseher über die anderen Gefangenen. Mit anderen Worten, man konnte ihm so sehr vertrauen, wahrscheinlich haben sie ihm sogar die Schlüssel des Gefängnisses gegeben, weil sie wussten, dass er nicht abhauen würde. Siehst du diese Qualität? Siehst du die Qualität, die sich Josef angeeignet hatte im Zusammenhang mit seiner Vision? Josef war eben nicht ein geistlicher Überflieger. Er war eben nicht hochmütig und hatte nur einfach große Visionen, sondern er war auch Manns genug, das Ganze abzudecken. Mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, mit dem, was dahinter stand. Wenn Josef sagte, ich hatte einen Traum, die Sonne, der Mond und die Sterne beugten sich vor mir. dann meinte er das nicht in arroganter, überheblicher Weise, sondern er hatte diesen Traum tatsächlich gehabt und genau so kam es auch. Zum Guten von Sonne, Mond und Sternen. Gemeint ist seine Mutter, sein Vater und seine Brüder. Sie beugten sich vor ihm. Er war der Erretter der ganzen Familie schließlich. Und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Möchtest du jemand sein, von dem man dies sagen kann? Er war ein Mann, er war eine Frau, der alles gelang. Halleluja. Dann brauchst du dieses Gott aber. Denn du allein aber wirst es nicht schaffen. Du allein aber wirst dich nicht so weit bringen können, dass man von dir sagen kann, er ist jemand, dem alles gelingt. Vorhin fiel der Name Bill Gates, gell, Frenzi? Nun, Bill Gates ist einer der reichsten Männer der Welt, aber man kann von ihm nicht sagen, dass ihm alles gelang. Also Windows zum Beispiel ist ihm über weite Strecken nicht gelungen. Trotzdem hat er eine Menge Geld verdient damit. 1. Mose 39, Vers 21. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Hier haben wir einen weiteren Aspekt dieser göttlichen Gegenwart, dieser göttlichen Intervention zugunsten einer Person. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Ich stelle es mir so vor, jedes Mal, wenn Josef wieder die Leiter herabgefallen war oder herabgefallen worden war, besser gesagt, dann dachte Josef vielleicht im ersten Moment auch, Herr, wohin soll das noch führen? Und der Herr wandte sich ihm zu und flüsterte ihm leise ins Ohr, musst keine Angst haben, es kommt alles gut. Es kommt alles gut heraus und am Ende wirst du das Haupt sein und nicht der Schwanz. Am Ende wirst du oben sein und nicht unten liegen. Nur immer höher steigen und nicht niedersinken. Hörst du diese Stimme Gottes? Hörst du, wie der Herr dieses Wort zu dir spricht? Hörst du, dass er sich dir zuwendet in Zeiten der Not? Hörst du sein göttliches Aber? Hörst du, wie er leise, aber bestimmt sagt, aber schau doch nicht auf die Umstände. Aber schau doch nicht auf das, was Menschen tun können. Aber schau doch nicht auf dies oder jenes. Schau doch nicht auf dein leeres Bankkonto. Ich habe ein Aber. Wir haben angefangen mit Matthäus 19, Vers 26, wo Jesus sagte, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Lasst uns noch ein bisschen mit dem beschäftigen, mit diesem alle Dinge sind möglich. Matthäus 19, Vers 26. Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und wie wir vorhin gesehen haben, es geht hier um Errettung. Aber auch dieses bei Menschen ist dies unmöglich, ist sehr allgemein formuliert. Oder wir könnten es auf eine allgemeine Ebene übertragen. Nicht nur die Errettung ist bei Menschen unmöglich, sondern auch viele andere Dinge sind bei Menschen nicht möglich. Wer von euch ist schon mal in eine Situation geraten oder in Umstände geraten, wo du sagen musstest, ja, also menschlich gesehen können wir da nichts mehr machen. Menschlich gesehen, unmöglich. Wer war schon mal in einer solchen Situation? Ich sage es euch, ich bin dauernd in solchen Situationen. Immer wieder, insbesondere seit ich Pastor bin, habe ich es dauernd mit solchen Situationen zu tun irgendwie. Wo ich sagen muss, ja, also menschlich gesehen, wenn wir nur mit dem rechnen, was menschlich möglich ist, dann ist es nicht möglich. Nun, wichtig ist, dass wir uns auf die Seite Gottes schlagen. Dass wir eben nicht auf dieser menschlich ist es unmöglich Seite stehen bleiben, sondern dass wir uns auf die Gott-Aber-Seite schlagen. Das ist die Gott-Aber-Seite hier. Manchmal ein bisschen schmaler als die menschlich gesehen ist es unmöglich Seite. Manchmal ist es viel einfacher, an diesem Punkt stehen zu bleiben und zu sagen, ja, also nein, menschlich gesehen können wir nichts tun. Manchmal ist es leichter. Aber es ist nicht unbedingt gesünder. Es ist nicht unbedingt gesünder. Du solltest die Seiten wechseln und auf die Gott-Aber-Seite kommen. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Nun, lass uns ein bisschen genauer anschauen, unter welchen Bedingungen das alle Dinge möglich sind. Ich weiß, dass das erst einmal ziemlich ungeheuerlich klingt, wenn jemand sagt, alles ist möglich. Da ich weiß von mir selbst, wenn ich so etwas höre in einer Predigt, dann läuten bei mir sofort die Glocken oder die Alarmlampen gehen an und ich denke innerlich inflationär. Das heißt mit anderen Worten, nicht abgedeckt. Große Worte, aber nichts dahinter. Das wäre so, wenn ich euch nicht die Bedingungen mitteilen würde. Wenn ich euch einfach sagen würde, Gott hat uns einen Blankoscheck gegeben, für uns alles, alles möglich, egal was und egal wie, dann wäre das eine Lüge, dann wäre das inflationär. Aber ich teile euch auch die Bedingungen mit, der Prozess, der dazu führt, dass Gott in deinem Leben alle Dinge möglich machen kann. Und der sieht folgendermaßen aus. Markus 9, Vers 23. Markus 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Hier ging es um die Heilung oder Befreiung eines kranken Kindes, eines besessenen Kindes, das mondsüchtig war. Und die Jünger konnten diesen Geist nicht austreiben. Da kam der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Und gibt dann quasi zu, dass er nicht wirklich glaubt und sagt, Jesus, wenn du etwas kannst, wenn du kannst, dann. Ich möchte, dass du verstehst, das ist ziemlich anmaßend, wenn du Jesus gegenübertrittst und ihm sagst ins Gesicht, wenn du das kannst. Und Jesus widerspricht dem, und spricht quasi ein göttliches Aber, wenn er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Die Frage ist nicht, ob ich etwas kann. Das habe ich eigentlich bereits bewiesen, dass ich etwas kann. Sondern die Frage ist, was glaube ich? Das ist ein Prinzip, das du dir ebenfalls aneignen kannst für dein Leben. Die Frage ist nicht, was du kannst, sondern die Frage ist, was du glaubst. Die Frage ist, was du glaubst. Denn das, was du glaubst, wird dir auch das Können bringen. Wenn du festhältst an dem, was du glaubst, wird daraus auch das Können entstehen. Frag mich doch bitte nicht, ob ich predigen kann. Frag mich doch bitte nicht, ob ich an einer Bibelschule lehren kann. Frag mich doch bitte nicht, ob ich eine Bibelübersetzung machen kann. Ich kann es nicht, aber ich glaube es. Menschlich gesehen wäre ich vielleicht nicht unbedingt qualifiziert. Ich habe weder ein Hochschulstudium, ich habe nicht mal Abitur gemacht, ich habe nicht mal die Matura. Ich bin ein einfacher Buchverkäufer und dann bin ich noch Fotograf geworden. Aber die können auch nicht unbedingt predigen, oder? Das sind so diese verschrobenen Kerle, die sich irgendwo hinter ihrer großen Kamera verstecken, weil sie Angst haben, den Leuten von Angesicht zu begegnen. Ich rede von mir, Amen. Mir fiel es wesentlich leichter, den Leuten mit einer Kamera zu begegnen, als ohne. Weißt du, ich habe zum Teil die unmöglichsten Leute angesprochen und fotografiert, einfach nur, weil ich einen Vorwand hatte, mit ihnen in Kontakt zu treten, den ich nicht gehabt hätte, wenn ich keine Kamera in der Hand gehabt hätte. Gut, also, aber das ist nicht das Thema, wo war ich? Genau, Glauben bringt auch das Können. Frag doch nicht, ob ich kann, sondern frag lieber, was jemand glaubt. Und wenn du glaubst, dann wird auch dir, wie Jesus sagt, alles möglich sein. Das ist die erste Bedingung. Eine der wichtigen, wenn nicht die Hauptbedingung dafür, dass Gott alles möglich macht in deinem Leben. Eine andere Schriftstelle, Lukas 1, Vers 37. Es geht alles in dieselbe Richtung. Lukas 1, Vers 37 nach der Luther-Übersetzung. Hier heißt es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und zwar sagt das der Engel zu Maria im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus. Maria insistiert und sagt, lieber Engel, wie soll ich denn schwanger werden, da ich von keinem Manne weiß? Menschlich gesehen unmöglich. Hallo, wie viele von euch wissen, dass es menschlich gesehen unmöglich ist, schwanger zu werden, wenn man von keinem Manne weiß? Also Anja und Michele wissen es. Stimmt's? Menschlich gesehen unmöglich, bei Gott aber sind wiederum alle Dinge möglich. Bei Gott ist sogar die jungfräuliche Geburt möglich. Ich meine, von was für einem Gott reden wir? Ich wundere mich manchmal, wenn irgendwelche Theologen, Wissenschaftler, die jungfräuliche Geburt in Frage stellen. Ich meine, wenn du die jungfräuliche Geburt in Frage stellst, nämlich dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde im Mutterleib von Maria, also nicht eines Menschen Hilfe notwendig war, wenn du das in Frage stellst, bitteschön, an was für einen Gott glaubst du dann? hat derjenige dann überhaupt den Namen Gott verdient? Wenn es dann doch wieder nur auf der menschlichen Ebene möglich ist, dann brauche ich doch keinen Gott. Ist doch so. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Dann die Elberfelder Übersetzung dieses Verses ist ein bisschen deutlicher gemäß dem Grundtext. Hier heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wie werden alle Dinge möglich? Seid ihr noch da? Amen. Seid ihr dabei? Wollt ihr erfahren, wie alle Dinge möglich sein können? Auch in deinem Leben? Willst du erfahren, was es bedeutet zu glauben? So, dass alle Dinge möglich werden in deinem Leben? Dann folge dem, was das Wort hier sagt. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das ist gemäß dem Griechischen der Inhalt von Lukas 1,37. Aber ich bin Luther dankbar, dass er es so übersetzt hat, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn das ist genau das, was es letztlich bedeutet. Wenn kein Wort, das bei Gott gesprochen wird, kraftlos ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass alles möglich ist, was er sagt. Alles, was Gott ausspricht, und Gott spricht nur Dinge aus, die er sich genau überlegt hat. Ich glaube, eine Sache, über die wir manchmal stolpern mit unserem Bekenntnis, ja. Wir glauben alle an ein gutes Bekenntnis, stimmt's? Wir glauben alle, dass das Bekenntnis des Mundes etwas bewirkt. Und worüber wir manchmal straucheln, ist, dass wir wahllos irgendwelche Dinge bekennen, die überhaupt nicht abgedeckt sind und wo wir uns überhaupt nicht überlegt haben, ob wir sie wirklich so meinen. Aber wenn Gott ein Wort sagt, wenn es von ihm kommt, dann wird es nicht kraftlos sein. Und das Wort hier für Wort im Griechischen ist das Wort Rhema, nämlich das gesprochene Wort. Das Wort, das Gott spricht. Das Wort, das er redet. Das Wort Gottes muss gesprochen werden, damit es etwas bewirkt. Weißt du, solange Gott sein Wort nur denkt, stell dir einfach mal vor, Gott mit einem riesigen Kopf, oder? Voller guter Gedanken, voller guter Pläne, Ziele und Absichten für dein Leben, für mein Leben, für uns alle, für den ganzen Lauf der Geschichte etc. Aber Gott würde diese Gedanken nur denken. Gott hätte die ganze Welt in sich in Form von Gedanken. Aber solange er sie nur denkt, würde nichts herauskommen. Würde nichts passieren. Gott musste sprechen, um etwas erschaffen zu können. Und so wird es auch bei uns sein. Andere Übersetzung dieses Verses. In der Bengel-Übersetzung heißt es, denn bei Gott wird keine Sache unmöglich sein. Manchmal wird dieses Wort Rhema auch mit Sache übersetzt. Und eigentlich gefällt mir das nicht, aber in diesem Zusammenhang ist es ganz gut. Keine Sache, nichts, was dich betrifft, wird unmöglich sein bei Gott. Er kann dein Leben ändern, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Dann die Weymouth-Übersetzung. Eine der ersten englischen modernen Übersetzungen anfangs des letzten Jahrhunderts, for no promise from God will be impossible of fulfillment. Das ist eine sehr schöne Übersetzung, bedeutet so viel wie, keine Verheißung Gottes wird in ihrer Erfüllung unmöglich sein. Wenn Gott etwas verheißen hat, dann wisse auch, dass er in der Lage ist, diese Verheißung zu erfüllen. Gott hat Jesus verheißen. War er in der Lage, Jesus auf diese Erde zu bringen? Er war es. Maria, jungfräuliche Geburt und alles. Er war in der Lage, Jesus zu bringen. Niemand konnte ihn aufhalten, niemand und nichts. Weder die Wissenschaftler, noch die Feinde Gottes, noch sonst irgendjemand konnte es aufhalten. In der Übersetzung von Kenneth Wüst heißt es, for in the presence of God, no word shall be impossible. Und diese Übersetzung gefällt mir besonders gut, weil sie auf etwas hinweist, das in diesem Zusammenhang wichtig ist, nämlich, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir etwas sprechen. Die Worte, die wir vor dem Angesicht Gottes aussprechen können, im Glauben, das sind die Worte, die zustande kommen werden. For in the presence of God, in der Gegenwart Gottes. Bekennen bedeutet nicht, irgendwelche Worthülsen abschießen. Bekennen bedeutet nicht, Verheißungen hinaus zu katapultieren. Sondern es bedeutet, in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht, göttliche Worte zu sprechen. Und in der Amplified Bible schließlich, die fasst alles zusammen, könnte man sagen, heißt es, for with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Denn bei Gott ist nichts jemals unmöglich und kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Kraft sein, beziehungsweise wird seiner Erfüllung mangeln. Matthäus 17, Vers 20, eine weitere Stelle, wo uns dieselbe Wahrheit gesagt wird. Matthäus 17, Vers 20. Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und wie wenn das noch nicht genügen würde, hängt Jesus noch an, und nichts wird euch unmöglich sein. Also, mal Hand aufs Herz. Wenn du in der Lage wärst, mit deinen Worten einen Berg zu bewegen, das wäre schon ziemlich viel, oder? Wäre doch schon ziemlich gewaltig, wenn das doch endlich mal funktionieren würde bei uns. Amen. Und dann sofort diese Einwände. Ja, meinst du, du könntest mit deinen Worten Mars aus der Umlaufbahn bringen, oder was? Kannst du so etwas vor dem Angesicht Gottes aussprechen, dann wird es dir möglich sein. Aber das wirst du vor dem Angesicht Gottes nicht tun können, denn du wirst es nicht wagen, seine Schöpfungsordnung durcheinander zu bringen durch deine Worte. Stimmt's? Hey, glaubst du, dass du mit deinen Worten kannst bewirken, dass da vorne eine Ölquelle aufgeht? Nein, aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, das zu sagen. Lasst uns auf dem Boden der Realität bleiben. Wenn wir von Dingen reden und nichts wird euch unmöglich sein, dann natürlich im Rahmen des gesunden Menschenverstandes und des Wortes Gottes vor allem. Ist gut? Amen. Fußnote, kleingedruckt, das habe ich erklärt. Amen, okay. Wir sehen also, dass das Möglichsein aller Dinge etwas zu tun hat mit Worten. Es hat etwas zu tun mit dem, was Gott spricht. Es hat etwas zu tun mit dem, was wir sagen. Es hat etwas zu tun mit dem, was wir glauben. Und es ist eine Tatsache, dass du nur das glaubst, was du auch aussprechen kannst. Wenn du sagst, ja, ich glaube noch viel in meinem Herz, aber du bist nicht in der Lage, das, was du glaubst, auch auszusprechen, dann glaubst du es nicht wirklich. Wenn du nicht in der Lage bist, zum Beispiel zu sagen, Jesus ist mein Herr, dann glaubst du das nicht wirklich in deinem Herzen. Wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, Jesus ist mein Heiler, dann glaubst du das nicht wirklich in deinem Herzen. Wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, Jesus ist mein Versorger, er ist mehr als genug, dann glaubst du das nicht wirklich in deinem Herzen. Du musst es aussprechen. Lass uns nun noch zu einem speziellen Aspekt des Ganzen kommen, nämlich zur Versorgung, die wir erleben können durch Gott. Überfließende Versorgung ist möglich. Eine weitere Stelle, wo Gott aber erscheint, ist nämlich 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. Und zwar heißt es hier, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Es gibt immer wieder Leute, die bestreiten, dass es hier auch um finanzielle Segnungen geht. Darüber müssen wir gar nicht reden, weil der Kontext ist eindeutig. Aber ich möchte mich heute mal auf die Seite derer schlagen, die sagen, es geht nicht um Finanzen. Kann schon sein, denn es geht ja um Gnade. Wir brauchen ja auch nicht nur Finanzen, sondern wir brauchen auch Gnade. Und Gnade kann auch bedeuten unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst kann heißen, du bekommst eine Arbeitsstelle, für die du gar nicht qualifiziert bist. Du bekommst einen Bonus, den du dir nicht verdient hast bei deinem Arbeitgeber. Du bekommst einen 13. Monatslohn, obwohl du erst im November angefangen hast zu arbeiten. Ist das Gnade? Ist das unverdiente Gunst? Und was heißt es hier? Gott aber vermag euch jede solche unverdiente Gunst überreichlich zu geben. Also das sollte nicht nur eine einmalige Erfahrung sein in deinem Leben, dass du einmal zurückblicken kannst auf ein Erlebnis von vor 10 Jahren. Ja, da hat man mal einen Arbeitgeber wirklich noch den 13 Monatslohn gegeben, obwohl ich erst im November angefangen habe. Und davon zehrst du dann die nächsten 15 Jahre. Nein, so sollte es nicht sein, sondern wir lesen hier, Gott aber vermag, Gott aber kann euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist wieder so ein alles ist möglich Vers. Alle Dinge sind möglich. Wenn du Gott aber ins Spiel bringst, wenn du Gott ins Spiel bringst, dann werden alle Dinge möglich. Wenn du Gott an die Bande verbannst, dann sind nicht alle Dinge möglich. Wenn du deinen besten Spieler auf die Ersatzbank setzt, ja, wie töricht muss man sein? Man steht in der Meisterschaft, kurz vor dem Abschluss, die Playoffs, und das Finale kommt. Und den besten Spieler setzt man auf die Bank? Nein, das würde niemandem einfallen. Aber viele Christen leben so. Sie haben ihren besten Spieler, den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit auf der Ersatzbank sitzen. Sie versuchen es lieber erstmal selbst. Und dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann fangen sie an zu beten. Dann fangen sie an, mit dem göttlichen Aber zu rechnen. Dann fangen sie an zu schreien, O Herr! Aber das sollte nicht so sein. Gott möchte aufs Spielfeld gelassen werden. Der Heilige Geist möchte sich einmischen. Er möchte für dich den Gegner schlagen. Aber er kann das nur tun, wenn du ihn dazu einlädst. Und wenn du trainiert hast, mit ihm zusammen zu spielen. Ich habe ja früher mal Eishockey gespielt. Ich bringe ab und zu Beispiele aus dem Eishockey. Und eine wichtige Sache beim Eishockey ist es, dass du lernst, mit anderen zusammenzuspielen. Denn ich sage dir eins, du wirst diesen Puck in den allerwenigsten Fällen selbst ins Tor bringen können. Ich war immer so ein Alleingänger, ein Einzelkämpfer, könnte man sagen. Ich habe immer versucht, wenn ich an der Scheibe war, jetzt müssen alle zuschauen. Und dann habe ich entweder die Scheibe verpasst oder übers Tor geschossen oder bin gar nicht erst so weit gekommen oder was auch immer. Nein, du musst lernen, mit anderen zusammenzuspielen. Und wenn der Heilige Geist dein bester Spieler ist, dann musst du lernen, mit ihm zusammenzuspielen. Philipper 4, Vers 19. Wieder. Mein Gott aber. Hier geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er nennt ihn nämlich meinen Gott, seinen Gott. Mein Gott aber. Bist du in der Lage, mit Paulus zusammen zu sagen, mein Gott aber? Kennst du ihn so gut, dass du sagen kannst, er ist mein? Mein Gott aber. Paulus sagt hier mit anderen Worten, mein Gott aber, er gehört mir, er tut das alle Zeit für mich. Jedes Mal, wenn ich in eine Zwangslage komme, jedes Mal, wenn ich in der Petrouille bin, dann kann ich sagen, Gott aber, weil er gehört mir, ich kenne ihn. Er tritt auf für mich und gegen meine Feinde. Diese persönliche Beziehung müssen wir haben, um das zu erleben, von dem hier die Rede ist. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alles. Schon wieder so ein Alles-Vers. Mein Gott aber wird alles. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Teil davon, nicht nur die Rechnung, die du seit 3 Monaten zahlen solltest. Nein, alles. Auch die Rechnung der nächsten 3 Monate. Er wird alles erfüllen, was du bedarfst, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Bring Gott ins Spiel. Dieses Gott aber hier in Philipper 4, Vers 19 hat mich dazu veranlasst, diesen Vers folgendermaßen zu übersetzen. Denn wir müssen verstehen, warum Paulus hier mein Gott aber sagt. Er sagt nämlich dieses aber, weil die Philipper ihrerseits zuvor etwas getan haben. Warum sagt Paulus dieses mein Gott aber? Weil die Philipper seine treuesten Unterstützer waren. Weil die Philipper immer wieder ihm Finanzen haben zukommen lassen, ihm immer wieder Westpakete zukommen lassen haben, könnte man sagen. In der ehemaligen DDR gab es das, was man Westpakete nannte, nämlich dann, wenn man Verwandtschaft hat im Westen Deutschlands, die dann ab und zu oder einmal im Jahr so ein Paket, ein großes Paket rübergeschickt haben mit Westsachen drin. Alte Jeans und so weiter. Schokolade, Kaffee, abgelaufene Konserven etc. Auch das gab's. Aber die Philipper haben Paulus nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt. Und deswegen sagt er hier, darum steigert ihr nun eure Erwartungen. Denn mein Gott wird dafür sorgen, dass all eurer Not begegnet wird, dass jeder Bedarf eurerseits gedeckt ist. Nicht nach menschlichem Maß, sondern nach seinem überfließenden Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du dich beteiligst an den finanziellen Aspekten des Reiches Gottes, wenn du das regelmäßig und bewusst tust und nicht deine Versorgung der Gemeinde zum Beispiel abschneidest, aus was für Gründen auch immer, sondern wenn du regelmäßig und treu deine Opfer, deinen Zehnten hier in diese Gemeinde bringst, dann darfst du damit rechnen, dass mein Gott aber, der Gott deines Pastors Manfred Roth, dass dieser Gott all das auffüllt, was du bedarfst. Dann hast du ein Recht darauf. Ja, dann solltest du deine Erwartung steigern, dass dieser Gott es tun wird. Darum steigert nun eure Erwartung. Denn mein Gott wird dafür sorgen, dass all eurer Not begegnet wird, dass jeder Bedarf eurerseits gedeckt ist und das nicht nach menschlichem Maß, sondern nach seinem überfließenden Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Das war ein spezieller Aspekt von Gott aber. Und er gehört, ich habe eigentlich das Wort zum Opfer bereits mit eingebaut hier in meine Predigt. Das ist das, was wir jetzt noch tun wollen. Wir wollen den Herrn ehren mit unseren Gaben. Wir wollen ihm etwas bringen von dem, was wir verdient haben, durch unsere Hände Arbeit. Wir wollen ihm etwas zurückgeben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute Morgen finanzielle Not habt, warum auch immer, dann erwartet, dass Gott ein Aber spricht. Dann erwarte, dass dieses göttliche Aber sich manifestiert für dich in deinen Finanzen. Denn wisst ihr, gerade im Bereich von Finanzen sind wir menschlich manchmal sehr eingeschränkt. Wir sind eingeschränkt und denken, ja, ich kann ja nur so viel verdienen, wie ich eben verdiene. Wie war das nochmal mit der Gnade und mit der unverdienten Gunst? Wie war das nochmal mit dem Glauben, dann ist alles möglich und das, was du kannst, kommt aus dem, was du glaubst? Vielleicht bist du in der Lage, einen viel besseren Job zu machen als den du jetzt machst. Obwohl du das Papier dafür nicht hast. Vielleicht bist du der, auf den sie gewartet haben. Meine letzte Arbeitsstelle war eine solche Stelle. Da bin ich reingekommen, obwohl ich keinerlei entsprechende Qualifikation hatte. Und ich weiß, dass es dieser Firma die nächsten 3 Jahre einigermaßen gut ging, weil ich dort gearbeitet habe.